Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Sozialdemokraten haben ihr Wahlprogramm unter dem Motto Zeit für mehr Gerechtigkeit auf den Weg gebracht. Ein Sonderparteitag in Dortmund beschloss das Konzept heute einstimmig. Punkten will die SPD unter anderem mit Forderungen nach einer fairen Lastenverteilung bei der Steuer und einem stabilen Rentenniveau. Angesichts des Umfragetiefs ihrer Partei riefen Kanzlerkandidat Schulz und Altkanzler Schröder zur Aufholjagd vor der Bundestagswahl auf.
Martin Schulz und seine SPD wie erlöst am Nachmittag. Das Wahlprogramm ist durch, einstimmig. Am Morgen empfängt die Partei Schulz wie einen Popstar. Doch der Druck ist riesig. In Umfragen liegt die SPD deutlich hinter der Union. Nun kommt es auf ihn an. Und Schulz schaltet auf Attacke. Kritisiert die Kanzlerin, die schweige, beziehe keine Position und demobilisiere damit die Wähler.
Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.
In seiner Rede nennt Schulz Fortschritt, Sicherheit, Gerechtigkeit als Zukunftsthemen. Er wird auch konkret. Die SPD stehe für gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni und für Investitionen.
In ordentliche Gebäude, mit moderner Ausstattung, mit genügend Lehrkräften und mit genügend Schulsozialarbeitern, dass das endlich angepackt wird. Wir wollen, dass die Überschüsse endlich in die Hand genommen werden. Wir werden sie in die Hand nehmen.
Punkten will die Partei auch mit ihrem Steuerkonzept. Mittlere und kleine Einkommen sollen um jährlich 15 Milliarden Euro entlastet werden. Besonders hohe Einkommen werden stärker besteuert.
Mit unserem Steuerkonzept behalten wir die Spielräume für die notwendigen Zukunftsinvestitionen, die ich beschrieben habe, schaffen aber gleichzeitig mehr Gerechtigkeit im System, weil starke Schultern mehr tragen müssen.
Schulz redet sich in Wallung.
Mann, ist das heiß hier. Ich kann ja nicht mal.
Sein Herzensthema bleibt die EU. Die müsse Probleme lösen wie den Klimawandel. Der Applaus für ihn dann fast 10 Minuten. Die SPD, so das Signal, will sich den Schneid nicht abkaufen lassen. Kein Zufall, dass Altkanzler Schröder ihren Kampfgeist befeuern soll. Ihm gelang einst, die Ära Kohl zu beenden.
Wenn wir in den nächsten Wochen alle Kräfte mobilisieren, um jede Stimme kämpfen, dann können wir unser Ziel erreichen. Dann werden wir es schaffen, die SPD zur stärksten Partei zu machen.
Doch davon ist die SPD nach Umfragen noch entfernt und muss nun hoffen, dass das Gefühl von Dortmund sie bis zur Bundestagswahl trägt.
Zum Sonderparteitag der SPD jetzt Tina Hassel live aus Dortmund.
Wenn Altkanzler Schröder, der Vater der Agenda 2010, und ihre heftigsten Kritiker, Jusos und Parteilinke, einmütig den SPD-Spitzenkandidaten und sein Programm unterstützen, dann sendet das eine Botschaft der Geschlossenheit, wie sie bei der SPD nur selten zu finden ist. Rund 13 Wochen vor der Wahl bleibt den Genossen auch nichts anderes übrig, als geeint zum Angriff überzugehen. Ungewöhnlich scharf attackiert Schulz heute die Kanzlerin. Er wirft ihr vor, konkrete Inhalte zu verweigern und damit der Demokratie zu schaden. Bei der geplanten Aufholjagd will die SPD Merkel nun zwingen, ebenfalls konkreter zu werden. Denn die Genossen legen inzwischen Konzept über Konzept vor, ohne dass ihre Umfragewerte steigen. Das frustriert viele in der Partei. Wer ins Kanzleramt will, darf aber keine Selbstzweifel haben, hat Altkanzler Schröder angemahnt. Und eine Fortsetzung der Großen Koalition unter Merkel will hier keiner. Zurück zu Jan Hofer.
Kritische Töne zum SPD-Wahlprogramm kommen aus der Union. Finanzminister Schäuble wirft dem Koalitionspartner vor, im Bereich der Einkommensteuer keine Entlastung zu planen, sondern eine Umverteilung. Das sei eine Mogelpackung, sagte er im ARD-Bericht aus Berlin. CDU und CSU haben noch kein gemeinsames Wahlprogramm. Zur Stunde berät das CDU-Präsidium in Berlin über Leitsätze auch zur Steuerpolitik.
Noch hat die Union kein Steuerkonzept für den Wahlkampf. Vor der Sitzung des CDU-Präsidiums heute Abend preschten die Mittelstandsvertreter der Union vor. Sie fordern mehr Entlastung, vor allem für Familien.
Ich finde, die Union muss ambitionierter vorgehen als bislang. Wir müssen diejenigen jetzt in den Mittelpunkt stellen, die den Laden hier in Deutschland am Laufen halten. Das sind Familien vor allem. Das sind Normalverdiener, Alleinerziehende. Die müssen jetzt in den Fokus.
Und das will die Mittelstandsvereinigung. Der Kinderfreibetrag soll auf 8.820 Euro angehoben werden. Auch das Kindergeld soll steigen. Der Spitzensteuersatz soll erst ab einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro greifen. Das entlastet mittlere Einkommen. Der Solidaritätszuschlag soll schnell abgeschafft werden. Finanzminister Schäuble hatte bislang Steuererleichterungen in Höhe von 15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Mittelstandsvorschläge würden mehrere Milliarden zusätzlich kosten. Im Bericht aus Berlin bekräftigt Schäuble aber sein grundsätzliches 15 Milliarden Limit.
Über die Einzelheiten reden wir in der Union. Wissen Sie, wir haben es nicht ganz so eilig aber mit dem Wahlprogramm, weil wir im Augenblick noch mit verantwortlichem und gutem Regieren beschäftigt sind.
Doch auch die CSU will mehr Entlastungen für die Bürger, als Schäuble bislang für möglich hält.
15 Milliarden ist die Basis durch die Einkommensteuer. Da kommt noch eine Menge aber dazu, vom Soli über das Baukindergeld bis auch zu anderen Maßnahmen der Forschungsförderung. Aber die 15 Milliarden, das ist die Steuer. Und wie gesagt, da kommt noch einiges obendrauf.
In einer Woche wollen CDU und CSU das gemeinsame Wahlprogramm festlegen. Steuersenkungen werden dazugehören. In welcher Größenordnung, das ist noch unklar.
Mit einer Menschenkette haben heute Zehntausende Atomkraftgegner gegen die belgischen Kernkraftwerke Doel und Tihange demonstriert. Die Teilnehmer aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden forderten die sofortige Abschaltung der beiden Meiler. Untersuchungen hatten an beiden Atomkraftwerken zuletzt neue Schäden aufgezeigt. Die Menschenkette verlief von Tihange über Maastricht in den Niederlanden bis nach Aachen im Dreiländereck.
Lautstarker Protest. Rund 50.000 Menschen sollen sich heute nach Angaben der Organisatoren an der Menschenkette beteiligt haben. Unter ihnen auch Aachens Oberbürgermeister Philipp.
Atomkraft oder ein Unfall in diesem Bereich kennt keine Landesgrenzen oder Staatsgrenzen. Auch deutlich zu machen, dass es viele Menschen bewegt, dass es Druck gibt, dass es Sorge gibt. Aber zugleich auch den Respekt davor, dass das letztlich in Belgien in der Willensbildung dort entschieden werden muss. Nur möglichst schnell entschieden werden muss.
Belgiens Atomreaktoren haben tausende Mikrorisse. Deren Anzahl hat sich nach neueren Untersuchungen noch erhöht. Nach Informationen der belgischen Atombehörde gibt es 70 zusätzliche Risse im Reaktor Tihange 2 nahe Lüttich und 300 neue Risse im Atomreaktor Doel 3 bei Antwerpen. Auch wenn die belgische Behörde keine erhöhte Gefahr sieht, zweifeln deutsche Experten an der Sicherheit bei Störfällen. Eine von der Städteregion Aachen in Auftrag gegebene Studie zeigt mögliche Auswirkungen bei einer Atomkatastrophe im rund 65 Kilometer entfernten Tihange. Die Aachener Grenzregion könnte verstrahlt und unbewohnbar werden. Mit der heutigen Aktion forderten die Bürger die Verantwortlichen zu schnellem Handeln auf.
Wir erwarten die sofortige Abschaltung dieser beiden Reaktoren nach diesem eindeutigen Zeichen von europäischen Bürgern.
Die Menschenkette war laut Organisatoren der bisher größte Protest gegen die beiden belgischen Reaktoren.
In Albanien ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Sowohl Regierungschef Rama von der Sozialistischen Partei als auch Oppositionsführer Bascha von der Demokratischen Partei wollen das Land in die Europäische Union führen. Albanien ist seit 2014 Beitrittskandidat. Mehr als 300 internationale Beobachter waren im Einsatz. Mit vorläufigen Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet.
Die türkischen Behörden haben den Gay Pride-Marsch in Istanbul verhindert. Mit starken Einsatzkräften setzte die Polizei das gestern verhängte Verbot der Schwulen- und Lesbenparade durch. Eine zentrale Einkaufsstraße wurde abgesperrt und auch die Seitenstraßen blockiert. Demonstranten, die sich dennoch versammeln wollten, wurden auseinandergetrieben. Der Istanbuler Provinzgouverneur hatte die Demonstration für die Selbstbestimmungsrechte sexueller Minderheiten verboten, weil die Parade die Sicherheit von Touristen und Bürgern gefährde.
Weltweit haben die dreitägigen Feiern zum Ende des Ramadan begonnen. Millionen gläubiger Muslime hatten zuvor einen Monat lang zwischen Sonnenauf- und Untergang gefastet. Das traditionelle Fastenbrechen zählt zu den wichtigsten Festen im Islam. In Syrien und Ägypten wurden jeweils mehrere hundert Gefangene begnadigt. Solche Amnestien zum Ende des Ramadan sind in der arabischen Welt verbreitet.
Festgebet in Mekka, dem heiligsten Ort des Islam. Etwa 3 Millionen Gläubige feiern hier das Fastenbrechen, Ende und Höhepunkt des Fastenmonats Ramadan. Es ist auch ein Fest der Solidarität und des Friedens. Das Lachen ist zurück in Ost-Mossul im Irak, dem befreiten Teil der Stadt. Das erste Zuckerfest nach Befreiung vom sogenannten Islamischen Staat. Die Terrormiliz hatte in den vergangenen Jahren das Fest verboten.
Alhamdulillah.
Dies ist ein glückliches Fest. Wir danken Gott, wir haben vorher in der Hölle gelebt, was der IS hier gemacht hat. Wir hatten kein Essen, kein Wasser. Die Situation war sehr schwierig. Wir haben in Angst gelebt. Fasten brechen auch in Syrien. Präsident Assad heute Vormittag in der Stadt Hama. Fast 200 Kilometer von Damaskus entfernt, sein erster öffentlicher Auftritt außerhalb der Hauptstadt seit einem Jahr. Das staatliche Fernsehen zeigt ihn beim Feiertagsgebet. Der Prediger sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge, die Anwesenheit Assads zeige, dass der Sieg im Land nur noch wenige Schritte entfernt sei. In Mekka werden auch in den nächsten Tagen zahlreiche Pilger erwartet. Da sich das Ende des Ramadan am Mondkalender orientiert, beginnt das Zuckerfest in manchen Ländern, wie in Oman, erst morgen.
In Pakistan sind bei der Explosion eines Tanklastwagens mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich auf einer Fernstraße nahe der Stadt Bahawalpur. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle verloren und der Laster kippte um. Als Anwohner hinzueilten, um auslaufenden Treibstoff abzufüllen, geriet das Fahrzeug in Brand und explodierte.
Eine riesige schwarze Rauchwolke zeugt von der Katastrophe und von der Gewalt der Explosion, die sich kurz zuvor ereignet haben muss. Hier in Bahawalpur im Osten des Landes war nach Polizeiangaben ein Tanklaster bei hohem Tempo verunglückt. Einsatzkräfte seien schnell an der Unfallstelle gewesen, um den Verkehr umzuleiten. Gegen den Ansturm der Dorfbewohner waren sie jedoch machtlos. Dann explodierte die Ladung, Motorräder und Autos gerieten in Brand. Manche Opfer, unter ihnen auch Kinder, seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen, sagte eine Sprecherin des Rettungsdienstes. Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Rettungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Laut Augenzeugen rauchten einige Menschen in der Nähe. Andere berichten, dass der Funkenflug eines Motorrads das Feuer ausgelöst habe.
Der schwere Hochhausbrand in London vor 1,5 Wochen wächst sich offenbar zu einem landesweiten Bauskandal aus. Bislang fielen nach Behördenangaben 60 Hochhäuser bei einem Sicherheitstest zum Brandschutz durch. Insgesamt sollen im ganzen Land 600 Gebäude überprüft werden. Bei dem Feuer im Grenfell Tower kamen mindestens 79 Menschen ums Leben.
Nach dem Erdrutsch in China geht die Suche nach Überlebenden weiter. Etwa 3000 Rettungskräfte sind im Einsatz, mehr als 90 Menschen werden noch vermisst. Es gibt nur wenig Hoffnung, sie noch leben zu finden. Die Zahl der bislang geborgenen Todesopfer wurde zuletzt mit 10 angegeben. Nach starken Regenfällen hatte sich gestern in der Provinz Sichuan ein Teil eines Berghanges gelöst und ein Dorf unter sich begraben. In der Nähe von Huelva im Süden Spaniens mussten rund 2000 Menschen vor Waldbränden in Sicherheit gebracht werden. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Das Feuer bedroht den Donana-Nationalpark, der zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Mit seinen Sümpfen, Pinienwäldern und Dünen gilt es als eines der schönsten Naturreservate Europas. Die Behörden in Andalusien vermuten Brandstiftung.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat beim Confederations Cup in Russland als Gruppensieger das Halbfinale erreicht. Das Team von Trainer Löw gewann das abschließende Spiel gegen Kamerun mit 3:1.
Es ist der 100. Sieg als Bundestrainer für Joachim Löw, der das deutsche Team als Gruppensieger ins Halbfinale bringt. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit ist es Debütant Demir Bay, der die wichtige Führung erzielt. Von da an läuft es nämlich deutlich besser. Die Kombinationen sind flüssiger und die Stürmer plötzlich treffsicherer. Werner macht das 2:0 nach 66 Minuten. Deutschland in der Folge mit einem Spieler mehr. Kameruns Mabuka muss mit Rot vom Platz. Sein Team hält dennoch dagegen. Schafft den Anschlusstreffer 12 Minuten vor dem Ende. Ter Stegen sieht schlecht aus gegen Aboubakar. Das Finale 3:1 markiert dann erneut Werner. Es ist das 250. Tor in der Ära Löw. Deutschland bleibt damit auch im vierten Duell mit Kamerun ungeschlagen. Der Gegner im Halbfinale am Donnerstag heißt Mexiko.
Ebenfalls im Halbfinale ist die Mannschaft aus Chile. In Moskau spielt der Südamerikameister gegen den Asienmeister Australien 1:1. Die Chilenen, die erfahrenste Mannschaft bei dieser Mini-WM mit tollen Einzelspielern. Arturo Vidal etwa von Bayern München. Er will den Gruppensieg erzwingen, sein erstes Ausrufezeichen Richtung Torwart Ryan. Australien muss dieses Spiel gewinnen und hat Pech, dass der Schiedsrichter dieses Foul von Jara an Juric nicht ahndet. Das erste Tor gelingt aber dem Asienmeister, der mutiger wird. James Toisi in der 42. Minute, klasse gemacht, der Außenseiter führt zur Halbzeit. Es ist ein intensives Spiel in Moskau mit vielen Chancen und mit dem Ausgleich durch Rodriguez in der 67. Minute. Chile schafft das Halbfinale und Arturo Vidal trifft dort Mittwoch auf Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo.
Daniel Ricciardo gewinnt den großen Preis von Aserbaidschan vor Valtteri Bottas und Lance Stroll. Es ist ein chaotisches Rennen, das mittendrin sogar wegen zu vieler Trümmerteile auf dem engen Startkurs unterbrochen werden muss. Als Sebastian Vettel während einer Safety-Car-Phase auf den sehr langsamen Lewis Hamilton auffährt, kommt es im Anschluss zu einem emotionalen Ausbruch des Heppenheimers. Er wird nach Wiederaufnahme des Rennens für den Rempler mit einer Zeitstrafe belegt. Hamilton muss seinerseits wegen eines sich lösenden Cockpitschutzes einen zusätzlichen Boxenstopp einlegen. Am Ende wird Sebastian Vettel Vierter, direkt dahinter landet Lewis Hamilton. Vettel führt weiter die Meisterschaftswertung an.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. Juni.
Im Nordosten, vor allem an der Ostsee, wird es morgen zwischen einem Tief, das abzieht, und einem Hoch, das sich rasch annähert, stürmisch. Vor allem im Norden regnet es in der Nacht gebietsweise, im Süden bleibt es meist trocken. Am Tag im Norden Sonne, Wolken, hier und da Schauer, in der Mitte mehr Wolken, später freundlicher. Im Süden viel Sonne, an den Alpen am Abend einzelne Gewitter. In der Nacht 18 bis 9 Grad, am Tag 17 Grad auf Sylt und bis zu 32 Grad im Breisgau. Am Dienstag ist es im Osten und Südosten am freundlichsten, sonst teilweise heftige Schauer und Gewitter, welche am Mittwoch häufiger werden und teilweise unwetterartig ausfallen. Dabei wird es schwülwarm. Auch am Donnerstag drohen kräftige Regenfälle und unwetterartige Gewitter.
Ingo Zamperoni meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Mit Schulz, Schröder und Hoffnung. SPD beschließt Wahlprogramm und Ja-Wort ohne Liebe. Massenhochzeiten in Afghanistan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.